um die Birkenrinde zu finden, muss man tatsächlich Geduld, Spucke und Glück mitbringen.
Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack. Moin und herzlich willkommen bei Hirn gehört. Oldenburger Wissensschnack. Unser heutiger Gast ist Dr. Svea Malstedt. Ihr kennt sie vielleicht vom Oldenburger Science Slam letztes Jahr. Sie ist Archäologin und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven. Ihr Fachgebiet ist die Steinzeit. Und was sie so an der Nordseeküste entdeckt und warum sie bei Birkenrinde leuchtende Augen bekommt, das erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Svea.
Liebe Svea, schön, dass du bei uns bist.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
Liebe Svea, jetzt habe ich gerade deinen Nachnamen Malstedt ausgesprochen. Ich hätte natürlich auch Malstedt sagen können, aber ich glaube, das ist gar nicht so falsch, denn du kommst aus dem hohen Norden, oder?
Das stimmt. Ich bin in Oldenburg in Holstein aufgewachsen, also im Schleswig-Holsteinischen, und habe unter anderem auch in Kiel studiert. Und ganz besonders die Kieler, die stolpern ja auch mal über den Spitzenstein. Insofern passt das ganz gut. Tatsächlich ist Malstedt aber ein niedersächsischer Name. Mein Mann heißt so und ich habe den Namen angenommen.
Ah ja, sehr schön. Und in Kiel, du hast es gerade schon angesprochen, hast du studiert. Und zwar, wir haben es schon gehört, Archäologie. Archäologie ist ja so ein Fach, da denken die meisten mal früher oder später drüber nach, ob sie das nicht vielleicht auch machen sollen. Es werden ja direkt Bilder wach, Indiana Jones und Co., Lara Croft, ganz viele Bilder, kommt man direkt in den Kopf. Aber wenn man sich dann intensiver damit beschäftigt und das dann vielleicht sogar studiert, merkt man, dass es vielleicht auch ein bisschen anders ist, dass es viel auch mit im Kalten draußen stehen und Dinge ausgraben geht. Das hat dich aber alles nicht abgeschreckt, oder?
Tatsächlich habe ich auch sehr viel darüber nachgedacht, ob ich das studieren soll. Ich habe mich da früh für begeistert, schon ungefähr ab der 6. Klasse, als ich das erste Mal Geschichte hatte. Und habe dann immer wieder gedacht, besser irgendwas, wo man nicht so unsichere Arbeitsverhältnisse hat. Und habe aber irgendwie dann im weiteren Verlauf meiner Schulzeit auch immer mal hier ein Praktikum im Museum und da ein Praktikum auf einer Grabung gemacht. Und irgendwann haben meine Eltern so gesäuft und gesagt, ach Kind, dann studier das halt. Und tatsächlich war meine Mitarbeit als Schülerin auf einer Grabung, oder ja, einer Grabung war es eigentlich, im Oldenburger Graben, so ein Feuchtgebiet, was früher mal ein Ostseefjord war. Das hat direkt Lust auf Steinzeit gemacht und der Grabungsleiter war auch bis weit in mein Studium hinein eigentlich so eine Art Mentor für mich, der mich immer wieder beraten hat und immer wieder irgendwo reingebracht hat. Und insofern war das mit dem Praktika schon auch ganz gut.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, du hast dann mal Praktikum im Museum gemacht. Das heißt, Museen sind auch so typische Stätten, wo Archäologen dann später Arbeit finden?
Genau, und also entweder man geht in die Forschung oder in die Lehre, oder, also Forschung und Lehre ist ja oft zusammen, bei mir jetzt gar nicht so viel, oder eben ins Museum. Und da mir Museen schon immer gut gefallen haben, konnte ich mir das immer gut vorstellen, auch im Museum zu arbeiten. Ich habe zwischen Studium und Promotion auch 3,5 Jahre im Museum gearbeitet und das sehr genossen. Also die Wissensvermittlung oder Wissenschaftsvermittlung ja letztlich auch auf eine ihrer vielen Art und Weisen
Spaß. Was du ja auch hier unter Beweis stellst, du bist ja nicht nur heute hier Gast bei unserem Podcast, sondern hast ja eben auch beim Science Slam schon mitgemacht in Oldenburg und da den 2. Platz geholt letztes Jahr.
Genau, das hat mir auch viel Spaß gemacht. Das war eine unerwartete Erfahrung, ehrlich gesagt. Ich hatte mich da nie so gesehen, bis ihr angefangen habt.
Nie so auf der Bühne?
Ja, also Vorträge halte ich ja viel und gerne im Fachpublikum und auch gerne öffentliche Vorträge, aber so dieses witzige, schnelle war nichts, was ich für mich in Anspruch genommen hätte, sagen wir mal so. Also das war eine nette Entwicklung, woraus ich auch viel ziehe jetzt für meine Fachvorträge zum Beispiel. Also gehe da entspannter rein und habe da mehr Spaß dran.
Mhm. Ja, das Schnelle nicht so, weil die Archäologen immer langsam und bedächtig arbeiten. Und ist denn die Museumsarbeit auch langsam und bedächtig? War das irgendwie vorbereitend auf deine Promotion oder hast du das einfach nebenbei gemacht?
Nee, das war tatsächlich ganz unabhängig davon. Also ich habe mich nach dem Magister, ich bin ja noch aus der alten Regel, nach dem Magister auf ein Volontariat im Museum beworben. Und eigentlich sind diese Stellen immer wahnsinnig heiß umkämpft und man braucht das, bevor man promoviert ist, gar nicht zu versuchen. Aber das passte so gut. Da ging es um Steinzeit und da ging es um Reisen ins Ausland. Man sollte also auch mit internationalen Partnern und Kooperationspartnern zusammenarbeiten und Leihanfragen tätigen in verschiedenen Institutionen. Und da habe ich gedacht, ich war im Studium schon relativ viel rumgekommen. Ich habe an vielen Auslandsgabungen teilgenommen. Da habe ich gedacht, das könnte ja passen. Und tatsächlich gab es relativ wenig Bewerber. Und so kam ich dann ans Museum in Herne, das LWL-Museum für Archäologie. Das ist das Landesmuseum von Westfalen. Genau. Ich habe, also mir war immer klar, dass ich promovieren möchte und habe während der Museumstätigkeit habe ich dann mich um ein Promotionsstipendium bemüht und ein Projekt ausgearbeitet und habe dann an der Uni Kiel promoviert, allerdings über ein niedersächsisches Thema, über die Mittelsteinzeit, die mich immer noch beschäftigt.
Jetzt bist du ja in Wilhelmshaven am Niedersächsischen Institut für historische Küstenforschung. Was machst du denn da jetzt?
Ich bin ja seit meiner Dissertation auf Steinzeit spezialisiert und habe am Institut für historische Küstenforschung mit einem Projekt zur Steinzeit am Zwischen aller Meer begonnen. Ich bin da immer projektbasiert angestellt und denke mir ab und zu mal ein neues Projekt aus. genau, und zurzeit bin ich mit einem Projekt zur Mittelsteinzeit in Niedersachsen beschäftigt, vor allem im niedersächsischen Küstenraum.
Und wie groß ist euer Team so?
Wir sind ein Team von 20 bis 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Zusätzlich gibt es noch einen ganzen Schwung weitere Beschäftigte in den Labors zum Beispiel. Und wir setzen uns zusammen aus Naturwissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen und Archäologen. Und das ist auch schon ganz traditionell in dem Institut so. Es ging schon seit der Gründung in den 1930er Jahren darum, dass diese Disziplinen zusammenarbeiten und eben gemeinsam die Landschaftsgeschichte des Küstenraums, des niedersächsischen Küstenraums erforschen und die Besiedlungsgeschichte im Einklang miteinander.
Genau, und dazu werden wir gleich noch viel mehr erfahren. Bevor wir das aber tun, möchten wir dich natürlich fragen auf diesen Wegen. Was war da dein größter Fail?
Während meines laufenden Projektes haben wir ja ganz viel Geländearbeit gemacht an unterschiedlichen Plätzen und haben auch sehr unwegsame Bereiche erforscht, unter anderem ein Hochmoorgebiet im Landkreis Rothenburg. Das komplett unter Naturschutz steht und wieder vernässt wurde. Und das ist nur bekannt, weil da in den 1920er und 30er Jahren Funde gemacht wurden, als das ganze Gebiet noch nicht wieder vernässt war. Und der See da drin, der immer noch besteht, der Badesee sozusagen von Bremervörde war. Und da haben dann die Leute da am Strand gelegen und Steingeräte gefunden und vor allem auch ein paar engagierte Amateurarchäologen was gefunden. So, und da wollten wir wieder hin und vor allem wollten wir wissen, ob vielleicht nicht nur an dem See selber, sondern auch unter dem Torf, der den See umgibt, etwas zu finden ist, was sich besser erhalten hat als das, was da am Strand lag. Und das ist aber total unwegsam. Wir haben dann den zuständigen Umweltschutzbeauftragten gebeten, der uns da auch gerne durchgeführt hat, aber man stolpert da so zwischen so riesigen Grasbüscheln rum und es gibt eigentlich nur ein oder zwei Wege und ab da muss man dann irgendwie querfeldein. Und wir haben ja relativ viel Equipment. So, und vor allem, wenn man ein Loch buddeln will neben einem See im Moor, dann kann man damit rechnen, dass da Wasser hochsteigt und dass das Loch ziemlich schnell nass ist und deshalb muss man unbedingt irgendwie eine Pumpe betreiben und entsprechend einen Stromgenerator mitnehmen, weil im Naturschutzgebiet natürlich auch nicht irgendwo eine Steckdose ist. Und da habe ich mir wirklich, wirklich viel Gedanken darüber gemacht, wie wir unseren dicken, fetten Stromgenerator, der 70 Kilo wiegt, dahin kriegen, ohne den über diese Stolperfallen von Grasbüscheln zu tragen. Und am Ende war die Idee, wir hatten einer dieser Wege führte zu dem See und wir wollten auf die andere Seite des Sees und anstatt rumzulaufen, haben wir überlegt, wir pusten Schlauchboote auf und fahren drüber. Für uns Menschen geht das natürlich, aber so ein dicker Generator, der ist dann ja irgendwie auch gefüllt mit Treibstoff und irgendwie Schmieröl und so. Also das muss ja schon eine saubere Sache sein. Und uns 1000 Gedanken gemacht, wie wir den über den See buxieren, bis ich festgestellt habe, okay, der wiegt ungefähr so viel wie ich und ich glaube ja auch nicht, dass das Schlauchboot kaputt geht, wenn ich da reinsteige.
Yeah.
Also haben wir da so eine dicke Platte reingebastelt und dann den Generator da reingestellt und mit dem anderen Schlauchboot den über den See geschleppt. Und am Ende haben wir da ein Loch gebuddelt im Schweiße unseres Angesichts, es ist kein Wasser reingelaufen. Arbeit gekostet. Und es war so abenteuerlich, ihn zu transportieren. Und am Ende haben wir ihn nicht gebraucht. Aber wir hatten
aber wenn gebraucht. Ihr ihn nicht gehabt hättet, hättet ihr ihn wahrscheinlich gebraucht. Und immerhin ist er euch nicht abgesoffen und man kann in diesem See noch baden.
Ganz genau. Ja. Baden kann man da nicht, aber die Zugvögel haben es da gut.
Ach so. Naturschutz gesichert.
Der Naturschutz ist gesichert. Und wir hatten auch wirklich alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen mit diesem Ding, bevor wir es dann transportiert haben. Aber ja, es war ein Abenteuer. Ein unnötiges.
Sehr, sehr schön.
Dann begeben wir uns jetzt auch auf ein Abenteuer, denn es ist wieder Zeit für das Fachwort des Tages. Liebe Svea, welchen Begriff aus deiner Forschung dürfen wir heute erraten?
Ja, ich habe euch eins mitgebracht, das trage ich schon lange mit mir rum, seit ich irgendwann im Studium ein Referat über die frühe Bronzezeit halten musste. Eine besondere Gruppe der frühen Bronzezeit in Süddeutschland. In diesem Zusammenhang gibt es den Begriff der extremen linken Hocker. Und da wollte ich schon immer mal jemanden fragen, was man davon halten soll.
Extremen linken Hocker.
Was ist ein extremer linker Hocker in der Bronzezeit?
Das ist total eindeutig, weil damals in der Bronzezeit gab es ja irgendetwas, sage ich jetzt mal, was man von den Feuerstellen aus beobachten musste. Und deswegen ist immer, wenn man aus dieser Zeit irgendwas ausgräbt, von der Feuerstelle entfernt, ganz weit links, das wäre dann auf der Landkarte, je nachdem, wie rum man sie betrachten möchte, ich sag mal jetzt zum Beispiel Westen, immer noch ein Hocker, ein Sitzgerät, irgendetwas aufgestellt, wo dann eben der extrem linke Hocker drauf saß, der aus dieser Richtung die Feuerstelle beschützen musste.
Sehr schön.
War nicht so schlecht. Aber völlig falsch.
Ich gehe in eine andere Richtung. Und zwar, glaube ich, Hocker bezieht sich nicht auf das Sitzgerät, sondern auf einen Hügel, vielleicht sogar in einer Grafik, in einem Spektrometer vielleicht sogar. Weil Bronze, jetzt muss ich überlegen, Bronze ist ja eine Legierung, oder? Da sind ja verschiedene Zink und, ich weiß nicht, das auf jeden Fall Kupfer. Sind da verschiedene Metalle mit drin.
Kupfer.
Kupfer, ja, klar. Und vielleicht ist es oft gar nicht so ganz einfach, mit einem Blick zu sagen, oh, das war jetzt Bronze und das war vielleicht was anderes. Was aber ja total spannend ist zu unterscheiden, je nachdem, in welcher Zeit das dann eben stattgefunden hat und wann die Leute das benutzen durften. Und dann schiebt man das durch ein Spektrometer und nur bei Bronze gibt es einen extrem linken Hocker im Spektrum. So.
Ja, auch nicht schlecht. Ja, ja das wäre dann aber vielleicht eher ein Höcker, oder?
Du machst mir doch nicht kaputt. Ich hab's so schön hergeleitet. Dann klär uns mal auf.
Also die frühen Bronzezeitleute der Straubinger Gruppe haben ihre Leute als Körper bestattet. Später in der Bronzezeit hat man Brandbestattung erfunden und durchgeführt. Und die haben je nach Geschlecht die Leute auf der linken Seite liegend oder auf der rechten Seite liegend bestattet. Die Männer lagen auf der linken Seite und die Frauen auf der rechten. Und die haben dann so ein bisschen die Beine so angezogen, wie man auf der Seite liegt. Ne? So. Also angezogene Beine. Und je doller die sozusagen kauernd auf der Seite lagen, desto extremer sind sie. Also einer der so ganz doll angezogene Beine hat und vielleicht auch nur in einer ganz kleinen Grube liegt. Das ist ein extremer linker Hocker, ein Mann. Es gibt natürlich auch die Frauen, die auf der rechten Seite liegen und extreme rechte Hocker sind, aber ich fand den linken irgendwie schöner.
Also liegen die gar nicht Löffelchen im Grab? Das enttäuscht mich irgendwie.
Ja, nee, und die liegen auch nach unterschiedlichen Himmelsrichtungen. Da will ich mich jetzt aber nicht festlegen. So ganz genau weiß ich es nicht mehr.
Das heißt, bei einem linken Hocker weiß ich immer, dass es sich dann um einen Mann handelt, weil es auch, weil Männer immer auf die linke Seite gedreht wurden, oder bezieht es sich auf die Richtung, wo die Extremitäten hingehen? Weil das ist ja dann quasi nochmal die andere Richtung.
Die liegen auf ihrer eigenen linken Seite. Also, ne, der Mensch und seine linke Seite. Es gibt aber Diskussionen, weil ich, soweit ich weiß, wurden nicht immer alle Skelette bestimmt, sondern man hat anhand der anthropologischen Merkmale einige Skelette bestimmt und dann festgestellt, Männer und Frauen unterscheiden sich auf diese Art und Weise. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass es ein kulturelles Geschlecht gibt und vielleicht manche Leute, die da bestattet sind, biologisch doch das andere Geschlecht sind. Also diese Rückschlüsse sind dann manchmal auch irreführend. Ich bin da kein Spezialist für, aber die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall.
Ach, spannend. Also gibt es dann auch entsprechend, ich muss nochmal nachhaken, gibt es dann auch entsprechend moderat rechte Hocker?
Ja. oder fast gestreckte rechte Hocker, ja.
Fast gestreckt, aber schön. Sehr schön.
Sowas in
damit
der Art.
Könnte man Schlafposen beschreiben. Ich schlafe als moderater rechter Hocker.
Genau. Dann bist du eben auch Seitenschläfer. Interessant.
Genau. Ich habe übrigens noch einen Fachbegriff mitgebracht, wenn ihr noch wollt.
Immer.
Noch sehr eine gerne. Runde. Das ist richtig steinzeitlich. Die Kernkantenpräparation.
Kernkanten.
Präparation. Ja, was könnte denn jetzt die Kernkante sein? Ich denke direkt an so einen Faustkeil, den man irgendwie bearbeitet und dann, damit man irgendwie was aufschneiden kann. Aber damit kann ich mir jetzt das Kern nicht erklären. Vielleicht sage ich einfach, Kern steht in dem Zusammenhang für die hauptsächliche Seite, sodass man bei diesem Faustkeil besonders eine Seite scharf gemacht hat. Das ist dann eben die Kernkante, damit man da was schneiden kann. Und auf der Rückseite ist es nicht ganz so scharf, weil es nicht Not getan hat.
Ich wäre auch in die Richtung gegangen, dass das die Kante ist und die man dann vielleicht an was anderes ranfusioniert. Aber da du das schon gesagt hast, sage ich natürlich einen Kanten. Kennt man ja, ist ja der Brotdeckel. Das Ende vom Brot ist ja ein Kanten. Dementsprechend ist der Kernkanten natürlich, gehe ich wieder zurück auf die Ausgrabungsstätte, das Brot, was im Kern davon gebacken wurde und zusammengepresst wurde und die Präparation davon, ist dann natürlich das steinzeitliche Brotbacken. Macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber es hatte den Kanten mit drin.
Sehr schön. Ja, nee, es ist eher in der Nähe von Steffens Interpretation.
Habe ich mir gedacht.
Sehr schön. Es geht um die Präparation von Kernsteinen, von denen man dann später so Grundformen abschlägt, nämlich Klingen. Also die Steinzeitleute haben ja Klingen hergestellt, um daraus Pfeilspitzen und sonst was zu produzieren. Und die spaltet man von einem Kernstein ab. Und damit man das überhaupt machen kann, muss man die Kante von diesem Kernstein erstmal präparieren. Also es ist, ja, der linke Hocker ist wahrscheinlich schön.
Sehr schön. Ach, ich find beide schön. Und nicht nur, weil ich beim zweiten nah dran war. Und liebe Svea, damit sind wir auch direkt bei deiner Forschung. Wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen. Die Steinzeit ist dein großes Fable, genauer gesagt sogar das Mesolithikum. Vielleicht zum Anfang erstmal eine Begriffserklärung. Warum nennen wir die Steinzeit heute Steinzeit? Und wann hat sie stattgefunden? Das ist nämlich beides nicht so trivial.
Nee, in der Tat. Steinzeit ist wirklich lang und beschreibt die Zeit, in der vor allem Geräte aus Stein im Gegensatz zu später Geräten aus Metallen hergestellt. Aber die Steinzeit heißt vor allem auch deshalb Steinzeit, weil sich die Steingeräte aus dieser Zeit besonders gut erhalten haben. Das ist das, was wir fast immer finden auf steinzeitlichen Siedlungsplätzen. Viel mehr wurde wahrscheinlich auch aus Knochen, Holz und anderen Materialien, die heute vergangen sind, produziert. Und dieser Name Steinzeit stammt eben aus den ganz anfänglichen Namensgebungen in der Archäologie, als man Stein- und Metallzeiten oder Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit definiert hat, um die menschliche Geschichte in verschiedene Phasen zu teilen. Sie ist sehr lang, habe ich am Anfang gesagt. Also Steinzeit beginnt so mit den ersten Steingeräten, die Menschen hergestellt haben. Nicht bei uns, sondern in Afrika vor 1,2 Millionen Jahren und endet mit der Einführung der Bronzezeit ungefähr 2000 vor Christus hier für unsere Region. Und mein Teil ist Mesolithikum, die Mittelsteinzeit. Das ist eigentlich nur ein kleiner Bereich. Der längste Teil der Steinzeit ist die Altsteinzeit. Da gehören auch alle frühen Menschenformen rein, die man so kennt, vom Homo habilis bis zum Neandertaler. Und auch der moderne Mensch lebt noch ein Teil in der Steinzeit. Die Mittelsteinzeit beginnt dann mit dem Ende der letzten Eiszeit, ungefähr 10.000 vor Christus, und endet mit dem Beginn der Jungsteinzeit, nämlich mit dem Beginn der produzierenden Wirtschaftsweise. In dem Moment, wo hier Bauern anfangen, Ackerbau und Viehzucht zu betreiben, endet eben die Mittelsteinzeit und die Jungsteinzeit.
Ja, also um das nochmal ganz konkret zu sagen, weil ich finde das total spannend. Damit ist diese Zeitangabe Steinzeit eine relative, je nachdem, wo ich mich befinde. Und du jetzt Mittelsteinzeit interessiert in Norddeutschland oder heutiges Norddeutschland, ist halt eben so 9.000 bis 4.000 vor Christus. Aber zu der Zeit gab es im heutigen Nahen Osten, im heutigen Syrien zum Beispiel, in Damaskus, da gab es schon Städte. Also die waren da schon viel, viel weiter und waren zu dem gleichen Zeitpunkt gar nicht mehr in der Steinzeit.
Also die waren schon noch in der Steinzeit, aber eben schon in der Jungsteinzeit. Die waren schon Bauern haben Tiere gehalten. Also im Nahen Osten ist das ja sozusagen erfunden worden mit der Domestikation von Schafen und Ziegen und dem Züchten von Getreide. Und das hat sich dann relativ schnell in Anführungsstrichen ausgebreitet aus dem Nahen Osten auch nach Mitteleuropa und ist ungefähr 5500 vor Christus so südlich der deutschen Mittelgebirge, der heutigen deutschen Mittelgebirge angekommen. Und da stagniert es aber. Und während der Zeit danach, ungefähr bis 3500 vor Christus, gibt es hier Jäger und Sammler und südlich der Mittelgebirge Bauern. Und die wissen auch voneinander. Und wir fragen uns immer wieder und besonders gerne, warum wandern die Bauern nicht weiter? Warum bleiben die Jäger und Sammler Jäger und Sammler? Wie dieser Prozess dann abläuft, ist ungeklärt. Und dann ist auch ziemlich spannend, dass es entlang der Küsten an vielen Stellen in Europa so ist, dass die Sesshaftigkeit und die produzierende Wirtschaftsweise sich erst nicht so schnell durchsetzt wie an anderen Orten. Und gleichzeitig entsteht dann 2000 Jahre später oder 1500 Jahre später an manchen Stellen so eine Kultur mit Großsteingräbern in dieser Region, wo die Jäger und Sammler möglichst lange gesessen haben. Das hängt irgendwie zusammen. Und wir entwickeln dazu Theorien und versuchen möglichst die dann belegen zu können oder andersrum, suchen nach Hinweisen und versuchen daraus Theorien zu entwickeln, wie es dazu kommt.
Genau, ihr sucht Hinweise, aber ihr macht das noch einen Schritt weiter. Das heißt, es geht um Ausgrabungsstätten, aber nicht nur darum, was man da ausgräbt, sondern erstmal darum, die Stätten zu finden, an denen man dann etwas finden kann. Und das ist gar nicht so einfach. Nimm uns doch mal bitte mit auf so eine Reise von: Was muss man alles vorbereiten vor der Ausgrabung? Was passiert währenddessen und was kommt danach?
Also ich habe mich die letzten 3 Jahre damit beschäftigt, solche gut erhaltenen Plätze aus der Mittelsteinzeit zu finden, wo wir eben mehr als Steine finden wollen, möglichst mit organischer Erhaltung. Und dafür haben wir erstmal geguckt, wo sind überhaupt steinzeitliche Plätze bekannt. Und dann haben wir geguckt, wo überschneiden sich diese Fundplätze mit feuchten Böden wie Mooren. Und an den Stellen haben wir dann Prospektionen durchgeführt. Also wir sind nochmal hingefahren, haben geguckt, liegt da immer noch was an der Oberfläche und wo sind die feuchten Böden? Können wir die anhand von Bohrungen lokalisieren? Wie nah sind die an den Fundplätzen, die wir kennen? Und gibt es die Möglichkeit, dass ein Teil dieses Fundplatzes später vom Moor bedeckt wurde, sodass die Erhaltung besonders gut ist? Dafür muss man natürlich nicht nur Leute haben, die mitgehen und mit einem den Bohrhammer schwingen, sondern man muss natürlich vorher auch alle fragen, denen die Flächen gehören. Und wenn man eine große Fläche absuchen will, dann muss man ja auch meistens ziemlich viele Besitzer kontaktieren. Also ich habe im Vorfeld meiner Kampagnen immer sehr viel zu telefonieren. Und das hat auch manchmal ganz lustige Auswüchse. Also man telefoniert sich dann so von einem zum anderen. Häufig hat man den Namen von dem Besitzer und der sagt dann, naja, aber ich beackere das ja gar nicht mehr. Das macht ja mein Nachbar, der hat das gepachtet. Dann müssen Sie den mal anrufen. Oder man erreicht gar niemanden mehr, weil die Leute, denen das gehört und die es verpachtet haben, schon sehr alt sind. Und wenn man anruft und sagt, hallo, ich bin Svea Malstedt und ich rufe vom Institut für historische Küsten, dann ist es schon vorbei. Dann legen sie schon auf, weil sie keinen Werbeanruf hören wollen. Oder sagen, nee, das macht mein Sohn. Aber den können sie gar nicht erreichen und wir wollen auch niemanden auf unserem Feld. Aber meistens klappt es irgendwie. Wenn man erstmal den Fuß in der Tür hat und vielleicht schon mal mit dem Nachbarn gesprochen hat und sagt, der kennt mich schon, vielleicht dann nochmal hinfährt und sagt, ich bin so, ja, und ich bin ganz nett und ich mache gar nichts Schlimmes, nur ganz, ganz kleine Löcher. Und wir gehen zum
Das ist wie beim Zahnarzt.
Ja, genau. Aber häufig sind die Leute sehr freundlich und sehr neugierig und begleiten das dann auch und kommen mal gucken, was man findet. Mhm. Und auch wenn wir dann nicht mehr nur kleine Löcher machen, sondern tatsächlich sagen, hier sieht das super toll aus und wir glauben, wir können hier was Schönes finden und wir würden sehr, sehr gerne eine Grabung auf Ihrem Feld machen. Für 3 Wochen dürfen wir. Auch dann geht das meistens. Da haben wir bisher immer Glück gehabt. Und
mit wie viel Mann rückt ihr dann so an?
Bei diesen Suchsachen also bei unseren Survey-Kampagnen mit den Bohrungen sind wir so 6 Leute im optimalen Fall, das teilt sich ganz gut auf. Dann gibt es 2 Bohrteams und einen, der vorher schon mal die angepeilten Bohrpunkte mit dem GPS einmisst und so. Und ich kann dann hin und her springen und gucken, was die anderen finden. Wenn wir Grabungen machen, sind wir mehr. Also dann sind wir so, keine Ahnung, letztes Mal waren wir 8.
Ich wollte gerade noch zu dem Punkt davor sagen, es sind ja wahrscheinlich noch viel mehr Akteure, die du bedenken musst, ne? Je nachdem, wo man gräbt, ist vielleicht eine seltene Vogelart oder eine seltene Libellenart, die ihr nicht stören dürft, oder BUND sich irgendwie einschaltet oder ihren Gutachten vielleicht braucht. Vielleicht müsst ihr auch manchmal bei der Bundeswehr Sachen nachfragen, könnte ich mir auch vorstellen. Also viel Papierkram.
Viel Papierkram, also man muss sowieso dann Anträge auf eine denkmalrechtliche Untersuchung beantragen und das nimmt dann sozusagen seinen Lauf. Da werden dann auch alle beteiligten Umweltbehörden und so gefragt, ob das so in Ordnung ist, was wir da machen. Während der Graben kommen immer mal die Spezialisten raus für Bodenkunde und für Botanik und so. Und mit denen bereite ich das dann natürlich auch nach, was wir finden.
Und du sagtest vorhin schon, ihr wollt nicht nur Steine finden, sondern auch organische Sachen. Und wir haben die Birkenrinde schon angeteasert. Warum ist Birkenrinde der heiße Scheiß?
Birkenrinde ist der heiße Scheiß, weil es tatsächlich, weil man da relativ viel draus machen kann. Also, dass man so Gefäße aus Birkenrinde herstellt und dass man, keine Ahnung, bei den Native Americans werden immer noch Kanus aus Birkenrinde gebaut. Also, es ist ein Material, was geschmeidig ist, was leicht zu ernten ist und was gut zu verarbeiten ist. Und dann ist es wasserfest. Aus der Mittelsteinzeit kennen wir aus Birkenrinde vor allem so Isomatten, die ausgebreitet wurden. Also die Birkenrinde lässt sich gut von der Birke abscheren. Das Gute daran ist, dass die Birke dabei nicht stirbt, sondern dass sich neue Rinde bildet, die sogar noch schöner ist als die erste. Wenn man dann in ein paar Jahren hinkommt, dann kann man auch mal wieder was Neues ernten. Aber davon ganz abgesehen ist Birkenrinde eben, wie gesagt, wasserundurchlässig. Und wenn man in einem feuchten Bereich auf dem Boden sitzen möchte, was die Steinzeitleute definitiv häufig getan haben, dann ist das eine gute Isolations- und Dämmschicht. Und sowas haben wir tatsächlich gefunden in Ostfriesland in einem Bereich, wo es auch schon ziemlich nass war in der Mittelsteinzeit. Und da waren wir ganz aufgeregt, weil das gab es hier im Nordwesten bisher nicht. Das kennen wir aus den skandinavischen Ländern, vor allem aus Dänemark und in Schleswig-Holstein gibt es auch einen ganz tollen Fundplatz, wo es viele solche Plätze gibt, die mit Birkenrinde ausgelegt wurden. Aber bei uns hatten wir das bisher.
Und wie findet man so eine Birkenrinde? Welches Methodenspektrum steht euch da zur Verfügung?
Ja, leider gibt es Birkenrindendetektoren noch nicht. Also da lässt sich vielleicht noch mal was entwickeln. wir haben tatsächlich schon die Möglichkeit, so ein bisschen in die Erde zu gucken, ohne zu bohren und zu graben. Bei uns im Institut wird sehr viel damit gearbeitet, eine geomagnetische Prospektion im Vorfeld zu weiteren Untersuchungen durchzuführen. Da fährt man mit so einem kleinen Wiegelchen mit unterschiedlich vielen geomagnetischen Sonden über die Fläche, die man untersuchen will, und sieht dann so eine Art Röntgenbild vom Boden, was darauf basiert, dass eben das Erdmagnetfeld dafür sorgt, dass sich die Bodenstrukturen, die ja langsam wachsen, in einer bestimmten Weise ausrichten und darstellen. Und sobald man da ein Loch drin buddelt oder sobald da eine Feuerstelle einmal den Untergrund erhitzt hat, ändert sich das Erdmagnetfeld in diesem Bereich. Und das kann man mit der Geomagnetik messen. Und dann kann man zum Beispiel bei so Siedlungsplätzen aus der Eisenzeit, die in den Marschen vorliegen, zum Teil richtig sowas wie so ein Stadtplan sehen. Da sieht man die Häuser und dann sieht man die Zäune rundherum, da sieht man die Wege. Das ist in der Steinzeit ja noch nicht so der Fall. Also Zäune, Häuser und Wege gibt es eben in der Mittelsteinzeit noch nicht. Insofern suchen wir tatsächlich am ehesten nach Feuerstellen. Aber es gibt eben auch viele andere Dinge, die ähnliche Strukturen in so einem Bild machen in der Geomagnetik, sodass das für uns nicht die verlässlichste Methode ist. Und um die Birkenrinde zu finden, muss man tatsächlich Geduld, Spucke und Glück mitbringen. Also es war jetzt ja auch einer von 23 Plätzen, wo wir die gefunden haben. Aber wir werden jetzt dann nochmal für die Rekonstruktion von dem Relief unterm Moor, wo wir im Sommer graben, auch nochmal die Methode der Geoelektrik anwenden. Da sieht man dann eben die unterschiedliche Leitfähigkeit der Böden und kann aus ganz vielen Messungen dann auch so ein dreidimensionales Bild rekonstruieren.
Wenn ihr die Birke jetzt gefunden habt, wie es ja einmal geklappt hat, dann wollt ihr natürlich wissen, wie alt die genau ist. Und da kommt dann nochmal eine andere Methodik ins Spiel, nämlich die C14-Methode. Haben viele wahrscheinlich auch schon mal gehört. Kannst du das einmal erklären, was das genau ist und was das kann?
Ja, die C14-Methode ist eine tolle Methode, um möglichst genau zu datieren. Das geht vor allem mit organischem Material. Und zwar deshalb, weil jedes Lebewesen im Laufe seines Lebens Kohlenstoff aufnimmt und darunter auch den radioaktiven Kohlenstoff C14, der, sobald man das nicht mehr aufnimmt, also sobald das Lebewesen oder die Pflanze oder was auch immer stirbt, endet eben diese Kohlenstoffzufuhr und das C14, was im Körper enthalten ist oder in der Pflanze oder in der Birkenrinde, zerfällt langsam zu C12. Und man weiß, wie die Geschwindigkeit dieses Zerfalls ist und dass ungefähr die Hälfte der vorhandenen Kohlenstoffatome, der C14-Atome, zu C12 zerfallen ist nach ungefähr 5300 Jahren. Und entsprechend kann man eben mit aufwendigen Messverfahren zählen, wie viele Atome da sind von der einen und der anderen Art. Und das Verhältnis zueinander sagt etwas über das Alter.
Was uns nicht mehr ganz verfügbar ist, ist die Zeit, denn die Folge nähert sich schon wieder dem Ende. Aber wir wollen gerne zum Schluss noch mal hören, was war denn so neben Birkenrinde dein coolster Fund?
Die Birkenrinde ist schon ziemlich weit oben, muss ich sagen. sehr nett war jetzt kürzlich, dass wir ein Steingerät gefunden haben oder die Reste von Steingeräteproduktion, und zwar zwei Stücke, die wir zusammensetzen konnten und bei denen wir sehen konnten, dass, also da ist was zerbrochen und dann ist es später noch weiter bearbeitet worden und wir konnten trotzdem das erste Stück, was abgebrochen ist, wieder dran setzen. Und das an einem Ort zu finden, deutet schon darauf hin, dass das eben alles vor Ort passiert ist. Und das ist so ein, da erfasst man so einen Moment der Steinzeit sozusagen. Da hat jemand gearbeitet, das wissen wir ja, aber dass man eben diesen Prozess auch so sehen kann, das fand ich toll.
Ich hatte jetzt gedacht, das war ein also Moment der Schusseligkeit, da hat jemand was fallen lassen.
Und hat dann versucht, es zu reparieren. Aber genau, auch das. Also es ist sozusagen, irgendwie sieht man den Mensch dahinter durch so einen Fund.
Das war also eine Vergesellschaftung, wie wir in Folge 9 unseres Podcasts lernen durften, wo wir schon mal eine Archäologin zu Gast hatten. Wenn mehrere Fundstücke, die auch zusammengehört haben, zusammen gefunden werden können.
Genau.
Sehr und damit nochmal der Appell, wenn ihr noch mehr darüber, über Archäologie wissen wollt, hört in Folge 9, hört in diese Folge oder folgt uns auf unseren neuen Social-Media-Kanälen. Aber für diese Folge war es das erstmal. Liebe Svea, vielen, vielen Dank für deine spannenden Einblicke.
Sehr gerne. Vielen Dank für die nette Zeit mit euch.
Vielen Dank auch von mir und euch da draußen natürlich auch. Vielen Dank fürs Zuhören Und das Schöne ist, wenn ihr in Folge 9 nochmal reinhört, gehen die nächsten 4 Wochen auch viel schneller rum, bis es dann wieder heißt, Hirn gehört, Oldenburger Wissensschnack.
Dieser Podcast wird gefördert durch die Jade-Hochschule in Oldenburg. Er ist eine Initiative des Oldenburger Netzwerks Wissenschaftskommunikation, zu dem sich verschiedene regionale Forschungsinstitutionen verbunden haben. Dazu gehören die Jade-Hochschule Wilhelmshaven-Oldenburg-Elsfleth, die Kai von Ossietzky-Universität Oldenburg mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung, Didaktisches Zentrum, und dem Forschungszentrum Neurosensorik, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, das Schlaue Haus Oldenburg, das Office, Institut für Informatik, das European Science Communication Institute und das Oldenburger Energiecluster OLEG e.V.
Und es gibt gute Neuigkeiten. Wir sind jetzt auf den sozialen Netzwerken vertreten. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook und Twitter unter Hirngehört. Viel Spaß beim Kommentieren und Feedback geben.